In unserem fortlaufenden Studium des Buches Jesaja kommen wir heute zu Kapitel 40. Damit beginnt ein ganz neuer Teil in diesem Buch. Wir hatten ja ganz am Anfang, als wir zu Kapitel 1 kamen, uns den Aufbau des Buches vor Augen geführt. Es gibt grob zwei Teile. Römisch 1, die Prophetie des Gerichtes, das sind die Kapitel 1 bis 39. Und dann Römisch 2, die Prophetie des Trostes, die Kapitel 40 bis 66. Der erste Teil kann wieder in vier Blöcke unterteilt werden, nämlich erstens Prophetie über Juda und Israel, 1 bis 12, dann zweitens Prophetie über die Heiden, die nicht-jüdischen Völker, Kapitel 13 bis 27, drittens Israel in der großen Drangsalszeit, 28 bis 35 und dann noch viertens Rettung von Assyrien, zur Zeit von Hiskia, als Bestätigung der Prophetie, Kapitel 36 bis 39. Und jetzt kommt eben das Trostbuch oder der Trostteil 40 bis 66, der aber seinerseits wieder in drei große Abschnitte zerfällt. Nämlich Trost durch Gottes Größe. Das sind die Kapitel 40 bis 48, die jetzt vor uns stehen. Trost durch Gottes Größe. Es beginnt dann auch in Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Nachamu, nachamu, ami yomar Elohechem. Und dann sechstens, Trost durch Gottes Gnade. Das sind die Kapitel 48 bis 57. Und schließlich Trost, siebtens, Trost durch Gottes Herrlichkeit, Kapitel 58 bis 66. Wie kommt man zur Einteilung dieser drei Abschnitte? Es gibt einen Refrain, der wiederholt erscheint und einen Teil abschließt. Also fünftens, Trost durch Gottes Größe wird abgeschlossen durch den Refrain in Kapitel 48, 22. Kein Friede dem Gesetzlosen. Ich schlage diese Stelle auf und zitiere sie voll. Vers 22, kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Und dann kommt eben ein neuer Teil und der wird seinerseits abgeschlossen in Kapitel 57, 21. Kein Friede den Gesetzlosen, spricht mein Gott. Also die gleiche Aussage, die schließt diesen zweiten Teil ab und dann kommt eben der dritte Teil ab Kapitel 58. Das findet man sehr oft in Gottes Wort, dass also Refrains ein Buch ganz natürlich in verschiedene Blöcke aufteilen. Damit ergeben sich sieben große Teile, in die das Buch Jesaja zerfällt. Und wenn wir also von einem ersten und einem zweiten Teil sprechen, möchte ich nochmals betonen, das hat nichts damit zu tun, dass es zwei verschiedene Jesajas gegeben hätte. Die liberale Theologie spricht ja ab Kapitel 40 von einem Deutero-Jesaja. Damit will sie sagen, das hätte ein anderer Mann geschrieben, aber man hätte das einfach Jesaja zugeschrieben, aber in Wirklichkeit war das ein Betrüger, der natürlich diese Dinge aufgeschrieben hat als Prophetie, nachdem die Dinge schon geschehen waren. Und wieso kam man auf die Idee? Ja, weil wir noch sehen werden in diesen Kapiteln, die heute vor uns stehen, dass da Gott den König Kyrus von Persien namentlich voraussagt, dass er kommen würde, ein Weltreich erobern würde, die Juden wieder in die Freiheit zurückgehen lassen würde. Da sagte man sich, das ist ja nicht möglich, Prophetie gibt es nicht, Folglich kann das nicht Jesaja gewesen sein, um 700, der das geschrieben hat, sondern das war ein Betrüger, der das dann eben so geschrieben hat, wie wenn es Prophetie wäre. Aber dieses falsche Denken haben wir ja heute Morgen, denke ich, ziemlich gründlich entlarvt im Zusammenhang mit dem Buch Daniel, weil man ganz klar beweisen kann, dass biblische Prophetie echt ist und vorher geweissagt wurde und sich danach in der Geschichte erfüllt hat. Es gibt das Phänomen der erfüllten Prophetie, ganz nachweislich. Jetzt lese ich Kapitel 40, die ersten zwei Verse. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Wir haben ja im ersten Teil von Jesaja sehr viel Prophetie gefunden über die Not der großen Drangsal, die noch über Israel kommen wird. Israel wird wirklich an den Punkt kommen, wo auf nichts mehr Vertrauen gesetzt werden kann. Weder auf die eigene Kraft und Armee, noch auf irgendwelche anderen Nationen, nur noch auf den Herrn. Und jetzt beginnt eben der zweite Teil in Jesaja, in dem Gott aufruft, man soll das jüdische Volk trösten nach all dieser Not, die dieses Volk hat durchmachen müssen. Und wenn also hier gesagt wird, zwiefältiges Empfangen für alle ihre Sünden, drückt das aus, dass eigentlich all die Not, die das jüdische Volk als Nation getroffen hat, ab dem Jahr 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems und des Tempels, Zerstreuung der Juden unter alle Völker und so weiter und so fort, bis zum Ende der großen Drangsal, das war eine Konsequenz der Verwerfung des Messias. Denn der Messias war ganz klar angekündigt und trotzdem hat eine Masse den Messias abgelehnt. Aber es kommt der Tag, an dem dieses Volk getröstet wird von Gott. Und Gott ruft sogar die anderen Menschen auf, diesem Volk Trost zuzusprechen. Und da beginnt es eben so eindrücklich mit Nachamu, Nachamu, Ami. Tröstet, tröstet mein Volk. Vers 3. Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerichte soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Ewigen hat geredet. Das bezieht sich auf Johannes den Täufer. Er sollte den Messias bei seinem ersten Kommen einführen und vorbereiten. Ich habe hier im Skript verwiesen auf Matthäus 3,3, wo diese Stelle im Neuen Testament auch direkt auf Johannes den Täufer bezogen wird. Dann auch in Markus 1, Lukas 3 und in Johannes 1. Interessant ist folgendes Detail. Es heißt hier, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße. Das hier in der alten Elberfelder mit Steppe übersetzte Wort heißt auf Hebräisch in der Arava. Und die Arava ist nicht irgendeine Steppe, sondern die Arava ist ein geografischer Begriff, der bezeichnet eben die Wüste in der Tiefebene des Jordantales beim Toten Meer. Also dort sollte der Vorgänger des Messias, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, ertönen. Und tatsächlich lesen wir dann im Neuen Testament, wie Johannes der Täufer dort unten am Jordan, auf der anderen Seite, gerade in der Ebene bei Jericho, dort ist er aufgetreten. Und ganz Juda und Jerusalem Das Ganze, also man kann sogar sagen, ganz Israel kam damals in Bewegung. Da sind wohl Tausende von Menschen sind dort in die Arava hinuntergegangen und viele haben sich da von Johannes taufen lassen. Sie haben ihre persönliche Schuld bekannt und wollten damit sagen, ich mache mich bereit, dass ich dem Messias vorbereitet begegnen kann, wenn er jetzt in Kürze erscheinen wird. Übrigens ist das Auftreten von Johannes dem Täufer auch außerbiblisch belegt. Josephus Flavius, ein Jude aus dem 1. Jahrhundert, hat ja verschiedene Bücher geschrieben, die uns bis heute erhalten sind. In seinen Antiquitates Judaicae, jüdische Altertümer, beschreibt er das Auftreten von Johannes dem Täufer und macht klar, das war damals eine Sensation. Nachdem man 400 Jahre lang keine Propheten mehr hatte in Israel, wirkliche Propheten mit göttlicher Autorität, war das eine Sensation, als dieser Johannes kam. Und er brachte das ganze Volk in Bewegung. Und dieser Josephus Flavius, der ja nie ein Christ geworden war später, schreibt, wie man allgemein in Israel beeindruckt war von diesem gerechten Leben, das Johannes der Täufer geführt hatte. Also das ist dieser Ruf in der Wüste, in der Arava unten. Vers 4. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das bedeutet, jedes Hindernis in den Herzen sollte durch die Bußpredigt beseitigt werden. Es sollten gebahnte Wege da sein in den Herzen der Menschen. So wie das in Psalm 84 gesagt wird, glückselig die Menschen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Und dann wird gesagt in Vers 5, dass dann die Herrlichkeit des Ewigen sichtbar werden wird. Nachdem Johannes so aufgetreten war, trat plötzlich Jesus Christus auf. Johannes hat auf ihn hingewiesen, siehe das Lamm Gottes. In Johannes 1. Und damit machte er den Menschen deutlich, das ist jetzt der, von dem Jesaja geschrieben hat, in Kapitel 53. Der wird wie ein Lamm zur Schlachtbank gehen und für unsere Sünden sterben. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und Johannes, der jünger Johannes, schreibt in seinem Evangelium, wie der Eindruck war, den Jesus Christus auf sie machte. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit des Herrn, die sichtbar wurde. Allerdings werden wir sehen, später in Jesaja 53, dass eben nicht alle geöffnet die Augen hatten. Während der jüngere Johannes, selbst ein Jude, sagte, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, lesen wir in Jesaja 53, das Bekenntnis, Vers 2 in der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Das heißt, er sollte nicht als König mit äußerem Prunk auftreten. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Der gleiche Jesaja schreibt das in Kapitel 40 und das andere in Kapitel 53. Und so ist es auch heute. Jesus Christus macht eine Scheidung. Es gibt Menschen, die erkennen in ihm den Retter, den ewigen Sohn Gottes, und es gibt andere, die hassen ihn. Nur wenn sie schon den Namen Jesus hören, werden sie ganz aggressiv. Vers 6. Stimme eines Sprechenden, rufe! Und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Hier wird nochmals betont, im Kontrast zu der Herrlichkeit Gottes, wie vergänglich wir Menschen sind. Es ist doch so, die Jahre, in denen ein Mensch aufblüht und besondere Schönheit hat, die ist eigentlich sehr, sehr eng gezählt und dann geht es schon abwärts. Natürlich, es gibt einige Mittel, um das ein bisschen zu kaschieren, aber das ist einfach so, wir müssen ein Ja dazu haben. Lernen dazu, ein Ja zu haben. Die Blume verblüht, alles vergeht, wir haben nichts, was uns irgendwie bleibt. Und dann kommt der Kontrast, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Dass wir eben sehen, welche Dinge haben wirklich Bestand und welche sind nur für ein paar Jahre da. Und das Wort Gottes, das soll bleiben. Und da haben wir eine Prophetie, dass das Wort Gottes, die Bibel, eben durch die Generationen, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hinweg erhalten werden sollte. Und das Ergebnis heute, auf der Grundlage dieser Fülle von Handschriften, die wir haben vom Alten und vom Neuen Testament, diese Tausenden von Handschriften bestätigen, jawohl, das Wort Gottes ist durch alle Zeiten hindurch erhalten geblieben bis auf den heutigen Tag. Vers 9. Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft, erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem. Du Verkündigerin froher Botschaft, erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da, euer Gott, siehe der Herr, der Ewige kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Vergeltung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Busen tragen, die Säugenden wird er sanft leiten. In diesen Versen geht es um das zweite Kommen des Messias als Richter der Welt. Darum wird hier gesprochen von Herrschaft, von Vergeltung. Und somit wird deutlich, die Verkündigerin frohe Botschaft, Zion, das ist der gläubige Überrest aus Jerusalem in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde, der dann das Evangelium verkündigen wird und hinweisen wird dann auf das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt und auch als Hirte, der Israel zur Ruhe bringen wird als Hirte. Natürlich, der Herr Jesus war schon bei seinem ersten Kommen der gute Hirte, Johannes 10. Aber auch bei seinem zweiten Kommen wird er erscheinen als Hirte, um so als Hirte über Israel und die Welt zu regieren. Der erste Gewaltherrscher auf Erden war Nimrod nach der Sintflut, König von Babylon. Und von ihm sagte man, 1. Mose 10, ein gewaltiger Jäger war er. Kein Hirte, er war ein Jäger. Und viele Gewaltherrscher später in der Geschichte waren Jäger. Man denkt an die Darstellungen in den Museen immer noch zu sehen von den alten assyrischen Königen, die sich gerne als Löwenjäger abbilden ließen, um zu zeigen, welche Gewalt und welche Kraft sie hatten. Aber wie anders ist das? Der König nach Gottes Herzen im Alten Testament war David. Der war aber als junger Mensch ein Schafhirte. Und er hatte den Auftrag, Israel zu weiden. Und damit war ein Hinweis eben auf den Messias, der einmal als der gute Hirte kommen sollte, um auch als Hirte dann über diese Welt zu regieren. Nicht als Jäger. Vers 12. Übrigens muss ich noch erklären zu diesem Überrest Jerusalems. Ich habe hier verwiesen auf Matthäus 10, Vers 23. Im Zusammenhang geht es ja dort darum, dass der Herr Jesus seine 12 Apostel aussandte, um das Evangelium zu predigen in Israel. Und man halte sich vor Augen, die gehörten damals noch nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde entstand erst an Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Sie waren also ausgesandt als gläubige Juden, die an Jesus Christus, den Messias, glaubten und verkündigten die frohe Botschaft. Und der Herr sagt ihnen, Matthäus 10, Vers 23, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Dieser Dienst des Predigens in Israel begann mit den Aposteln, aber der wird nicht beendet sein, wenn der Herr Jesus als der Sohn des Menschen, als König der Welt wiederkommt. Und so wird nach der Entrückung der Gemeinde wird ein Überrest zum Glauben kommen in Israel, das sind die 144.000 in Offenbarung 7, und die werden in Israel predigen, aber der Herr sagt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen erscheinen wird. Und das ist eben diese Verkündigerin froher Botschaft, die Zion, die verkündet, siehe da, euer Gott, siehe der Herr, der Ewige kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn. Wir gehen weiter, Verse 12 bis 17. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte? Siehe, Nationen sind gerechnet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz. Und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm geachtet wie Nichtigkeit und Leere. Hier wird Gott vorgestellt als der Schöpfer. Seine Allmacht, seine unergründliche Weisheit in allen Details der Natur, auch in der Abmessung des Gewichtes der Erde und der Ozeane. Hier wird Gott in seiner Allmacht im Kontrast vorgestellt gegenüber der Kleinheit des Menschen. Und der Vergleich ist so eindrücklich. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen. Und Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer. So klein sind wir Menschen. Und trotzdem gibt es Rebellen, die Gott zur Rechenschaft ziehen wollen. Vor einiger Zeit hat ja in den USA jemand eine Klage eingereicht gegen Gott. Und sie wurde allerdings abgewiesen, nicht weil man grundsätzlich mit den Argumenten nicht einverstanden gewesen wäre, sondern man sagte, das gehe nicht. Das sei das Gericht nicht zuständig. Aber es ist ja nur so, schon symbolisch, die Frechheit des Menschen. Und hier wird gezeigt, wie unerreichbar der Schöpfer ist in seiner Allmacht und Weisheit im Kontrast zur Nichtigkeit des Menschen. Und so geht es weiter in Vers 18, in dem gezeigt wird, der Schöpfer kann mit nichts in der Schöpfung verglichen werden. Er ist ganz anders als die Natur. Und so wird auch die Torheit des Götzendienstes, der die Natur verehrt, anstatt der Schöpfer, hier vorgestellt. Und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Hat der Künstler das Bild gegossen, so überzieht er es. So überzieht es der Schmelzer mit Gold und schweißt silberne Ketten daran. Wie arm ist. Wer arm ist, so dass er nicht viel opfern kann, der wählt ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Künstler, um ein Bild herzustellen, das nicht wanke. Hier wird richtig drastisch deutlich gemacht, wie töricht es ist, ein Stück aus der Natur als Gott zu verehren. Und eben, wer mehr Geld hat, der kann sich da einen besseren Gott machen. Wer arm ist, der nimmt einfach sonst ein Stück Holz. Vers 21, wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anbeginn verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der da thront über der Erdkugel. Und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausgebreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zu nichts macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an und sie verdorren. Und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Und jetzt wird der Schöpfer noch vorgestellt, nicht nur als der Schöpfer der Erde, sondern des ganzen Universums. Hebet zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Die Sterne. Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen, wegen der Größe seiner Kraft und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. Ich habe hier noch hinzugefügt, auf dem Skript zu Vers 22, der Begriff Chuk Haaretz, zumeist übersetzt mit Kreis der Erde, sollte eigentlich übersetzt werden mit Kugel der Erde. Ich verweise hier auf das Hebräisch Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, herausgegeben damals von Baxter Limited, Seite 249. Da wird Chuk erklärt als Sphere, Kugel. Also um 700 vor Christus, die Bibel spricht über die Erdkugel. Ich verweise auch noch auf Hiob 26, Vers 7, wo Hiob sagt, er lebte im dritten Jahrtausend vor Christus nach der Sintflut, da spricht er von Gott, der die Erde aufgehängt hat über dem Nichts. Und das ist genau das, was wir heute sehen können durch die Wissenschaft. Jawohl, die Erde ist durch die Schwerkraft der Sonne über dem Nichts aufgehängt. Der interstellare Raum im Weltall, also im Bereich zwischen Erde und Sonne, ist ja ein Vakuum von dieser Perfektion, wie wir das auf der Erde gar nicht hinkriegen. Und so ist es schon eindrücklich, die Erde aufgehängt über dem Nichts. Ja, und dann aber noch eine Bemerkung zu Vers 26. Die Sterne, die Gott erschaffen hat, werden genannt ein Heer. Hebräisch Zava, das meint wirklich ein Heer, das eben nicht irgendein Chaoshaufen ist. Aber wenn wir so zum Himmel hinaufschauen, in den besten Winternächten, völlig wolkenlos und klar, dann können wir etwa 3000 Sterne sehen. Aber man ist ein bisschen perplex, man hat den Eindruck, diese Lichtpunkte sind irgendwie wie chaotisch gesät. Ja, wir sehen natürlich mit unseren Augen nur einen kleinen Ausschnitt. Aber heute wissen wir, dass zum Beispiel alle diese Sterne, die wir sehen, und auch die Milchstraße, die gehören zu einem wunderbaren Ordnungssystem einer Galaxie, das als Spirale sich um ein Zentrum dreht und umfasst etwa 400 Milliarden Sterne, Sonnen, die ihrerseits natürlich wieder von Planeten umkreist werden, wie unsere Sonne. Und die Planeten wieder von Monden. Also da ist nichts von Chaos, sondern von kleinen Ordnungseinheiten. Planet mit Mond. Und dann Planeten mit Monden, die kreisen um die Sonne. Dann die Sonnen selber in der Galaxie kreisen um das Zentrum herum. Und manche Sonnen bilden sogar ein Doppelsystem, wo sie um einen gemeinsamen Mittelpunkt sich drehen und dann in der ganzen Galaxie drehen. Es gibt auch Trippelsysteme, also drei Sonnen, die fliegen, so wie man wie ein Jongleur, der drei Bälle wirft, genau in dieser Form, und dann zu dritt in der Galaxie um das Zentrum. Und es gibt auch Quadrupelsysteme, also Sonnen, die im Vierpack eine Einheit bilden und fliegen. Alles spricht von Ordnung. Und nach der Entdeckung, dass wir eben zu einer Galaxie gehören, kam die Entdeckung, dass es noch viele unzählbare andere Galaxien gibt. Und man schätzt aufgrund der Hubble-Bilder im sichtbaren Universum 1 Milliarde Galaxien, durchschnittlich 1 Milliarde Sterne, Sonnen. Und die sind aber auch wieder aufgebaut so, dass es gibt Galaxien, also auch unsere Galaxie, die gehört zu einem Haufen von Galaxien. Den nennt man den lokalen Haufen. Aber mit der Zeit hat man entdeckt, dieser lokale Haufen gehört wieder zu einem noch größeren Ordnungssystem, das ist ein Supergalaxienhaufen. Und jetzt weiß man, dass das ganze Weltall, alles was sichtbar ist bis heute durch das Hubble-Teleskop, ist so aufgebaut, dass es ein Supergalaxienhaufen gibt nach dem anderen, aber die sind immer an leeren Kosmosblasen angeordnet. Im ganzen Weltall. Das heißt also, es ist eigentlich organisiert wie eine Armee. Eine Armee ist so aufgebaut, da ist ein kleiner Trupp von ein paar Männern. Einer ist der Kommandant und ein paar Männer dazu. Und die gehören aber selber zu einem größeren Verband. Und dieser größere Verband wiederum gehört zu einem noch größeren Verband. Und das geht hinauf bis zu den Divisionen. Und die Divisionen unterstehen dann dem General. Und so ist das Weltall effektiv in immer größeren Ordnungssystemen aufgebaut. Und jetzt versteht man, warum die Bibel so oft Gott nennt Adonai Zvaot, der Herr der Heerscharen, der Herr der Armeen. Also Zava in der Mehrzahl ist Zvaot. Und hier lesen wir eben von dem Heer und an vielen anderen Stellen von den Heeren. Das deutet eben diese systematische Strukturierung des Universums an. Und jetzt unter dem Eindruck der Größe Gottes, Vers 27, warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Ja, das könnte Israel heute fragen. Die ganze Welt gegen uns und die schießen dauernd Raketen. Die Welt kann das nicht verurteilen, ringt sich nicht zu einem gemeinsamen Entschluss gegen diesen ständigen Terrorismus und Beschuss durch. Immer sind wir die Angeklagten, wenn wir uns selber schützen. Wo ist Gott? Entgeht ihm unser Recht? Und da ist die Antwort. Warum sprichst du Jakob und redest du Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht der Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten. Und junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Israel soll nicht vergessen, dass Gott dieses Volk nicht vergisst. Und natürlich, diese ganze Zermürbung führt dazu, dass man eben ermattet, ermüdet und einfach mal nicht mehr mag. Aber hier wird erklärt, die auf den Herrn harren, die werden neue Kraft gewinnen. Und ganz wichtig, wenn wir das so Vers für Vers durchgehen und sehen, diese Verse beziehen sich zunächst auf das Volk Israel, dann ist es ganz wichtig, dass wir immer uns überlegen, aber wir müssen uns bei jeder Bibelstelle fragen, was will Gott uns damit sagen? Nicht wahr? Wenn wir das auslegen, dann bezieht sich das auf Israel. Das steht ja hier. Warum sprichst du Jakob? Redest du Israel? Das bezieht sich auf Israel, aber in der Anwendung bezieht es sich auch auf uns. Und darum können wir dieses Wort genau auch auf uns beziehen, wenn wir auf den Herrn harren, dann dürfen wir auch wissen, wenn wir manchmal das Gefühl haben, der Herr greift nicht ein, verschafft uns kein Recht, weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr. Das ist der, der ebenso allmächtig ist. Völker sind wie ein Stäubchen, wie ein Wasser am Eimer. Er steht über allem, hat alles in der Hand, auch die ganze Erdkugel, Chukka Aretz, die ganze Sternenwelt. Er hat auch unser Leben in der Hand. Und wenn wir ermatten, wir sollen auf ihn harren und kriegen neue Kraft. Und wenn wir so die Herrlichkeit Gottes hier beschrieben finden in Kapitel 40, müssen wir wieder an Vers 5 zurückdenken. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Als der Mensch Jesus erschien, hier auf Erden, nachdem Johannes der Täufer gepredigt hatte. Wer war dieser Mensch? Ja, das Johannesevangelium sagt das schon in den Versen 1 bis 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Und von diesem Wort steht dann in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Dieser Mensch ist der Schöpfer. Das ist dieser unergründliche Gott, der als Mensch die Herrlichkeit Gottes geoffenbart hat, weil er Gott selber ist. Jetzt kommen wir zu Kapitel 41. Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln, und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Sie mögen herannahen, dann mögen sie reden. Lasst uns miteinander vor Gericht treten. Hier habe ich auf dem Skript geschrieben, in den Versen 1 bis 7 finden wir eine Botschaft an Europa. Das ist etwas erstaunlich, oder? Die Begründung kommt auf Seite 2. In Vers 1, das normalerweise mit Inseln übersetzte Wort, wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln, und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Das Wort Inseln ist im Hebräischen Iyim. Und dieses Wort Iyim ist ganz interessant, weil das nicht irgendwelche Inseln auf der Erde bezeichnet. Zwei der größten Hebräisch-Spezialisten, das waren deutsche Gelehrte im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch. Die haben das sehr gut herausgearbeitet in ihrem berühmten Kommentar zum Alten Testament in 10 Bänden. In Band 1, Seite 134, erklären sie, dass Iyim speziell bezeichnet die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres. Auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Also von der heutigen Türkei bis nach Spanien. Daraus folgt, das Wort Iyim ist eigentlich ein ganz wichtiger geografischer Begriff im Alten Testament für Europa. Ich habe hier alle Stellen im Skript aufgeführt, wo Iyim vorkommt. Und jede Stelle ganz kurz charakterisiert. Das erste Mal kommt es vor in 1. Mose 10, Vers 5. Da geht es ja in der Völkertafel um die Söhne von Noah. Die ganze Menschheit stammt ab von Sem, Ham und Japhet. Und es wird erklärt in Kapitel 10 und 11 von 1. Mose, dass nach der Sprachenverwirrung in Babylon, da gingen die Hamiten nach Afrika und Semiten haben sich im Vorderen Orient ausgebreitet und Japhetiten wanderten aus nach Europa. Und da in 1. Mose 10, Vers 5 wird eben von den Japhetiten gesagt, dass sie die Iyim besiedelt haben. Also das Gebiet von Türkei, Küstenländer Europas, von der Türkei bis nach Spanien und die ganze Inselwelt vor der europäischen Küste. Also von den Japhetiten kommen die Germanen, Die Kelten, die haben Europa besiedelt. In Esther 10, Vers 1 steht, dass Xerxes, der König von Persien, Nachfolger von Kyros, die Mittelmeerinseln besteuert hat. Die kamen also auch unter die Macht der Perser. Er hat sie besteuert, die Iyim. Und dann Psalm 72, Vers 10 spricht über die Iyim, über Europa im tausendjährigen Reich, wie sie dann dem Messias Abgaben bringen werden. Psalm 97, Vers 1, da geht es um Europa, auch im tausendjährigen Reich, das sich freuen wird unter der Herrschaft des Messias Jesus. Jesaja 11, 11, da geht es um die Rückkehr der Juden in der Endzeit aus Europa. Dort werden aber noch viele andere Ortschaften erwähnt. Da wird gesagt, die Juden werden aus Syrien kommen, aus dem Land Hama, aus Ägypten. Sie werden kommen aus dem Irak, nämlich aus Sinear und auch aus Assur. Da wird weiter gesagt, sie werden kommen aus dem Sudan, aus Kusch und so weiter und so fort. Die Stelle ist so interessant, denn wir können heute alles zeigen, wie Juden in unserer Zeit aus all diesen Ländern eingewandert sind nach Israel, die dort erwähnt werden. Und da wird eben auch erwähnt, sie kommen von den Iyim. Und das hat ganz besonders begonnen mit der Machtergreifung Hitlers. Da flohen ja Tausende damals aus Europa in das Land der Vorfahren. Und dann kam die Staatsgründung Israels nach dem Zweiten Weltkrieg und da folgten nochmals 500.000 Juden aus Europa, die aus den Iyim heimkehrten in das Land der Väter. Dann Jesaja 24, 15, da geht es wieder um Europa im tausendjährigen Reich, dass von dort aus der Herr angebetet wird. Und dann eben Jesaja 40, 15. Das haben wir ja schon gelesen. Was steht dort? Siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Ja, wir dürfen nicht einfach an Hawaii denken oder sowas, sondern hier steht Iyim, das ist ganz speziell Europa. Und Europa ist ein sehr stolzer Kontinent. Und kann es auch nicht gut ertragen, wenn andere diese Vorreiterrolle streitig machen. Ja, und von diesem Kontinent wird gesagt, siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Das hilft uns zur Bescheidenheit zurückzukehren. Und jetzt Jesaja 41, 1 und 5, das folgt dann gleich noch. Da geht es um Europa und die persische Eroberung unter Kyros dem Ersten. Und dann finden wir Jesaja 42, Verse 4, 10, 12, 15 und 49, 1. In allen Stellen geht es um Europa und den Messias. Da kommen wir gleich. Möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist ganz besonders interessant. Jesaja 51, 5, da wird gesagt, Europa, die Iyim, warten auf das Heil Gottes. Interessant. 59, 18, da geht es um Gottes Gericht in der Endzeit über die Iyim, über Europa. Jesaja 60, 9, Europa im tausendjährigen Reich, es geht um die Rückführung der allerletzten Juden. 66, 19, Europa im tausendjährigen Reich. Dann Jeremia 2, Vers 10, da wird gesagt, die Europäer, die Menschen auf den Iyim, die wechseln nicht einfach ihre Götter aus. Aber die Juden sind von dem wahren Gott abgefallen und haben Götter von anderen Völkern übernommen. Während die Germanen, die blieben über die Generation hinweg einfach bei ihren toten Göttern und die Kelten. Und da sagt Jeremia, die wechseln nicht ihre Götter. Und ihr gebt den wahren Gott auf und nehmt so stumme, falsche Götter an. Jeremia 25, 22, wieder ein Gerichtsprophetie von Jeremia über Europa. Dann Jeremia 31, 10, da wird gesagt, die Iyim sollen hören, dass der Gott, der die Juden zerstreut hat, Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln. Das soll man auf den Iyim verkündigen. Das heißt also, man soll in Europa verkündigen, der Gott, der die Juden 2000 Jahre lang in der ganzen Welt und ganz besonders in Europa zerstreut hat, der bringt sie auch wieder heim in ihr Land. Dann Hesekiel 26, 15 und zweimal in Vers 18, da geht es um den Untergang von Tyrus und wie sich eben die Ijem darüber entsetzen, weil damit eben die wichtigste Handelsstadt in der Antike damals untergegangen ist. Und dann Hesekiel 27, 3, 6, 7, 15, 35, da geht es um die Ijem, die mit der Stadt Tyrus, dem damaligen Zentrum des Welthandels, in Handelsbeziehung standen. Dann Hesekiel 39, 6, da geht es um Gottes Gericht in der Endzeit über die Ijem und über Russland. Das Land im äußersten Norden von Israel aus gesehen. Und Daniel 11, 18, da geht es um die Prophetie über Antiochus den Dritten, der die griechischen Inseln erobern wollte. Und dann nochmals Zephania 2, Vers 11, Europa im tausendjährigen Reich. Gott wird da auf den Ijim angebetet werden. Ja, jetzt schauen wir uns aber diese Verse mal an. Jesaja 41, nochmals ab Vers 1. Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln, und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Sie mögen herannahen, dann mögen sie reden. Lasst uns miteinander vor Gericht treten. Also Gott nimmt eine Auseinandersetzung mit Europa auf. Wer hat von Anaufgang her den erweckt, welchem Gerechtigkeit auf Schritt und Tritt begegnet? Er gab Nationen vor ihm dahin und ließ ihn Könige unterjochen, machte sie wie Staub vor seinem Schwert, wie fortgetriebene Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgte sie, zog hin in Frieden einen Weg, den er mit seinen Füßen nie gegangen war. Wer hat es gewirkt und getan? Der die Generationen ruft von Anbeginn. Ich, der Ewige, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Die Ijim sahen es und fürchteten sich. Es erbebten die Enden der Erde. Sie näherten sich und kamen herbei. Einer half dem anderen und sprach zu seinem Bruder, sei mutig. Und der Künstler ermutigte den Schmelzer, der mit dem Hammer glättet, ermutigte den, der auf den Amboss schlägt und sprach von der Lötung, sie ist gut. Und er befestigte es, das Götzenbild, mit Nägeln, dass es nicht wanke. Also Gott sagt den Ijim, ich bin es, der die Perser unter Kores von Osten her, von Sonnenaufgang her gerufen hat, um die ganze Welt, damalige Welt, zu erobern. Und die Perser kamen, haben Babylon erobert, aber ihr Reich wurde viel größer als jedes Reich zuvor. Nämlich von Indien bis schließlich auch gewisse europäische Gebiete und afrikanische Gebiete in Ägypten. Und so wurde auch die ganze Türkei und griechische Inseln wurden durch die Perser erobert. Und Gott sagt, wer ist es, der das vorausgesagt hat? Aber ihr auf den Ijim habt Angst bekommen, als die persische Weltmacht kam und alles sich unterwarf. Und ihr habt Zuflucht gesucht bei diesen stummen Göttern, die ihr selber gemacht habt. Von der Lötung sagt man, ja, das ist eine gute Lötung, also muss das auch ein guter Gott sein. Und weist so eben diesen Teil der Erde darauf hin, wie töricht, dass sie eben auf solche stummen Götzen vertrauen, anstatt dass sie eben an den Gott glauben, der die ganze Weltgeschichte in der Hand hat und auch diese persischen Eroberungen vorausgesagt hatte und sie sind dann wirklich gekommen. Hier wird das jetzt nur angedeutet. Im weiteren Text werden wir dann die Details finden dazu. Da wird eben sogar der König von Persien mit seinem eigenen Namen Kores, Kyros, ausdrücklich genannt. Aber sehen wir, Gott ruft die Ijim auf, sich ihm zuzuwenden, sich abzuwenden vom Götzendienst. Wendet euch schweigend zu mir, ihr Ijim, und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Also schon damals im Alten Testament, durch die erfüllte Prophetie, hätten sie erkennen sollen, wer ist eigentlich der wahre Gott, der alles in der Hand hat. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe und zu welchem ich sprach, du bist mein Knecht. Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Auf dem Skript habe ich vermerkt zu den Versen 8 bis 9, es geht hier um Yahweh, der Ewigseiende, der Herr, der Unwandelbare. Moment, Verse 8 bis 16. Da haben wir also eine Botschaft des ewigen, unwandelbaren Gottes an den Überrest Israels. Gott nennt Israel mein Knecht Jakob. Und da richtet sich also Gott an diesen Überrest, der aus Israel sich in der Zukunft bekehren wird. Gott macht Israel Mut und bringt es von den weit entferntesten Teilen der Welt zurück ins Land der Väter und hilft ihm gegen seine Feinde. Ja, hier steht ja, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe. Was ist das, die Enden der Erde? Das kommt ja so oft vor in der Bibel. Nun, wir müssen davon ausgehen, in Gottes Sicht der Geografie ist das Land Israel das Zentrum. In Hesekiel wird es sogar genannt, der Nabel der Erde. Hesekiel 38. Und es steht ja auch an dem ganz besonderen Knotenpunkt von drei Kontinenten, Europa, Asien, Afrika. Das ist absolut einzigartig, diese geografische Position. Und so muss man von Israel aus eben die anderen Länder sehen. Nun, diese Sicht der Welt entspricht ja ziemlich auch der Weltkarte, wie wir sie gewohnt sind, sie zu benutzen, oder? Niemand hat eine Weltkarte, wo das Zentrum Hawaii ist. Ja? Das ist eigenartig. Das hätte man auch so machen können. Im Zentrum wäre der Pazifik, ja? Und da Asien und da Nord- und Südamerika und Europa irgendwo mal anders, woanders. Aber man wollte natürlich Europa ins Zentrum tun, aber dadurch, dass Europa eben so eng verknüpft ist mit dem Knotenpunkt der drei Kontinente, ist es eigentlich fast die biblische Weltsicht. Das heißt also, die Enden der Erde sind in Südamerika, Patagonien, Feuerland, ja, sehr herrliche Gegend da in Argentinien, Chile und im Norden Alaska, dann in Europa sind es die skandinavischen Länder, sagen wir mal Schweden, Norwegen. In Afrika wäre es Südamerika. In Asien sind die Enden der Erde Japan, auch die östlichste Küste von China und so weiter. Und dann auch Australien, Neuseeland, Tasmanien, noch weiter als Australien. Das sind die Enden der Erde. Und hier sagt Gott, dass er Israel sammelt, ergriffen hat von den Enden der Erde her. Man muss sich vorstellen, das wurde geschrieben um 700 vor Christus. Aber es ist genau in unserer Zeit geschehen, wie die Juden aus Südamerika gekommen sind, heim nach Israel. Aus Nordamerika, Kanada und USA, heimgekommen sind. Sie sind gekommen aus Skandinavien. Sie sind gekommen aus Südafrika. Tausende südafrikanische Juden sind heimgekehrt nach Israel. Und sie sind gekommen aus China und aus Australien. Ist wirklich genau so, wie es hier steht. Aber manchmal spricht die Bibel über Israel als Ganzes, die Gläubigen und die Ungläubigen. Aber wenn Gott Israel anspricht als sein Knecht, der auf ihn vertraut und so weiter, dann geht es um das Gläubige, den gläubigen Teil. Und das ist eben der Überrest aus Israel. Wir hatten schon damals in Kapitel 10 von Jesaja, Vers 20 studiert, dass in der Zeit nach der Entrückung der Gemeinde eine Erweckung stattfinden wird in Israel. Da steht, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige, der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Also hier wird klar gemacht, ein Überrest wird umkehren. Das sind nach Offenbarung 7 zuerst 144.000 aus allen Stämmen. Aber in der großen Drangsal schließlich wird ein Drittel zur Bekehrung kommen, während zwei Drittel umkommt. Sacharja 13, Vers 8. Und so spricht jetzt Gott zu diesem Überrest. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes. Dreimal wird Abraham, der Stammvater Israels, Gottes Freund genannt. Das ist sehr eindrücklich. Und jetzt macht Gott Mut. Du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Wir sehen auch schon heute, wie Israel umherschauen könnte, ängstlich. Was kommt alles noch? Und wenn die Atombombe kommt in Iran, was dann? Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und auch da müssen wir wieder denken, natürlich, die Auslegung bezieht sich auf Israel, aber die Anwendung, die gilt für uns Gläubige. Mit welchem Recht eigentlich? Mit dem Recht des Neuen Testaments. Nicht wahr? In Josua 1 sagt Gott zu Josua: Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Also die Auslegung sagt, diese Verheißung gilt Josua. Aber in Hebräer 13 wird dieser Vers direkt auf uns Gläubige bezogen. Und damit wird deutlich, die Anwendung einer Bibelstelle ist nicht eine Abschwächung. Das ist genauso kraftvoll wie in der Auslegung. Aber wir müssen trotzdem den Unterschied machen. Was sagt der Text zuerst direkt und was ist die Anwendung? Und es wird halt oft beim Bibellesen diese Unterscheidung nicht gemacht und dann entsteht eben ein Salat. Dass man dann nicht mehr weiß, was bezieht sich jetzt auf Israel und was bezieht sich auf die Gemeinde. Weil es gibt Dinge, die Gott Israel sagt, die wir aber so nicht auf uns übertragen können. Zum Beispiel 5. Mose 28, da verheißt Gott Israel, wenn sie seinem Wort gehorsam sind, wird er alle Krankheiten von ihnen abwenden. Und jetzt ist es töricht, wenn man diese Stelle nimmt und sagt, wenn ein Christ treu ist, dann wird Gott ihn verschonen von allen Krankheiten. Das ist eine falsche Lehre, weil das Neue Testament uns deutlich macht, dass Gott eben Krankheit bei uns Gläubigen der Gemeinde benutzen kann, um uns zu erziehen. Und so sehen wir, Timotheus, der hatte oft Bauchschmerzen. Es war ihm oft übel. Ja, warum schreibt Paulus in 1. Timotheus 5 nicht, Timotheus, das nächste Mal, wenn ich dich sehe, werde ich dir die Hände auflegen. Nein, er sagt, sei nicht länger ein Wassertrinker, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines häufigen Unwohlseins willen und deines häufigen Magenleidens. Also er sollte das Trinkwasser, das damals ja nicht einwandfrei war, als Trinkwasser wie unser hygienisches Hahnenwasser, hat man in der alten Welt rund ums Mittelmeer, hat man da eben ein bisschen Wein dazugesetzt. Wein verdünnt mit Wasser getrunken zur Desinfektion. Und Timotheus sah im Weingenuss ein Problem mit all dem Missbrauch offensichtlich und er hat nur Wasser getrunken. Und Paulus sagt, gebrauche ein wenig Wein. Das war nicht eine Ermutigung, um viel Wein zu trinken. Aber gebrauche ein wenig Wein, eben um dieses Problem zu lösen. Und das macht klar, das Neue Testament zeigt nicht Treue gleich Verschonung von solchen Prüfungen. Und darum ist es dann falsch, eine solche Stelle, die zu Israel gesagt ist, auf die Gemeinde zu übertragen. Aber da, wo wir eben Stellen haben, die genau das auch bestätigen, was wir im Neuen Testament auch als Verheißung haben für die Gemeinde, die müssen wir 100% auf uns übertragen. Jetzt gehen wir weiter in Vers 11. Siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden. Die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Wenn man denkt, die heutige Situation, wie Israel Widersacher kennt und Männer, die sie bekriegen, wie sie entbrannt sind gegen Israel. Aber der Tag wird kommen, wo Gott sagt, du wirst sie suchen, du wirst sie nicht mehr finden. Keine Hamas-Leute mehr. Nicht keine Leute aus dem Gazastreifen. Ich habe gesagt, keine Hamas-Leute mehr. Denn die Bibel, die biblische Prophetie zeigt, dass aus dem Überrest, dass es einen Überrest geben wird, auch dort in dem Land am Mittelmeer, im Philisterland, das war eben der Gazastreifen, Gott wird einen Überrest auch dort für sich retten und herausrufen. Aber die, die gegen dich erbrannt sind, deine Widersacher, du wirst sie suchen und wirst sie nicht mehr finden. Vers 13, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Dieses Wort Wurm ist ja schon eindrücklich. Das ist doch etwas vom Wehrlosesten, was es gibt. Ein Wurm hat kein Fell, womit er sich schützen kann. Er hat keine Beine, um davon zu springen. Und er hat keine Zähne, um zuzupacken. Du Wurm Jakob. Aber dieses Wort hat einen besonderen Klang, wenn wir denken an Psalm 22, wo der Herr Jesus am Kreuz ist und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann einige Verse weiter. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Da beschreibt der Herr Jesus sich am Kreuz als Wurm. Ja, und hier sagt Gott zu Israel, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie warfeln, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst in dem Herrn frohlocken und in dem Heiligen Israels dich rühmen. Also der gläubige Überrest wird auch militärisch kämpfen. Auf dem Blatt habe ich an dieser Stelle verwiesen auf Sacharja 10, Vers 13 und folgende und 12, Vers 6. Dort wird gezeigt, wie in der großen Drangsal wird der Überrest aus Israel militärisch erfolgreich kämpfen. Und darum wird er hier verglichen mit einem Dreschschlitten. Ein Dreschschlitten ist so ein Stück Holz und darunter sind ganz scharfe Steine angemacht. Und mit diesem Dreschschlitten ging man über das zu Dreschende hinweg. Und so wird Israel verglichen hier, der Überrest, mit einem Dreschschlitten. In Sacharja 10, sehr eindrücklich, da wird beschrieben, wie der Herr am Himmel erscheint als Richter der Welt und wie dann der Überrest auf der Erde, geschützt von dem Herrn, kämpfen und siegen wird. Vers 17. Die Elenden und die Armen, welche nach Wasser suchen, und keines ist da, deren Zunge vor Durst vertrocknet, ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme hervorbrechen lassen auf den kahlen Höhen und Quellen inmitten der Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen, Akazien und Myrten und Olivenbäume werden werde in die Steppe pflanzen, Zypressen, Platanen und Scherbinzedern miteinander, damit sie sehen und erkennen und zu Herzen nehmen und verstehen, allzumal, dass die Hand des Herrn dieses getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. Hier in diesen Versen wird gesagt, dass im tausendjährigen Reich nach der Drangsal das Land Israel wieder aufblühen wird wie ein Garten. Und auch die Wüste, das was heute noch Wüste ist, wird aufblühen. Das haben wir ja schon gesehen in Jesaja 35, 1 bis 2. Auch die Negev-Wüste und sogar die Sinai-Wüste wird im tausendjährigen Reich aufblühen, als fruchtbares Land. Dann Verse 21 bis 24. Gott fordert die Götter der anderen Religionen der Welt heraus. Der wahre Gott steht über Raum und Zeit und muss den Test der erfüllten Prophetie bestehen. Bringt eure Rechtssache vor, spricht der Ewige. Und es ist wichtig, dass jetzt hier nicht steht der Herr oder der Heilige Israels oder irgendein Name Gottes, sondern der Ewige. Das heißt also der, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, der darum perfekt die Zukunft kennt. Bringt eure Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen herbeibringen und uns verkündigen, was sich ereignen wird. Das zunächst kommende, also Prophetie nur so auf die nächste Zeit hin, was es sein wird, verkündet, damit wir es zu Herzen nehmen und dessen Ausgang wissen und lasst uns das Künftige hören, also auch das weit Entfernte. Verkündet das späterhin kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Das ist ein ganz gewaltiges Wort. Nicht wahr? Wenn wir denken, unsere Gesellschaft ist von der Aufklärung geprägt. Das heißt, alle Religionen sind gleich. Und keine Religion kann den Anspruch erheben, die richtige zu sein. Und was gilt, ist sowieso nur die Vernunft. Also im Klartext heißt das, alle Religionen sind falsch. Und nur die Vernunft gilt. Ja? Aber man muss doch Respekt haben vor allen Religionen. Ja? Das dann doch. Das ist aufklärisches Denken. Aber hier wird wirklich sehr herausfordernd gesagt, jetzt sollen die Götter der Religionen einmal sagen, was kommt so in nächster Zeit? So wie die Propheten der Bibel jeweils die unmittelbaren Ereignisse vorausgesagt hatten. Jetzt kommen die Babylonier, werden Jerusalem zerstören, die werden in Gefangenschaft nach Babylon kommen und dann wird aber prophezeit, wenn der Messias kommt, und dann wird prophezeit, wenn die Juden zerstreut werden in alle Welt, wie sie dann wieder zurückkehren werden und wie dann der Messias wiederkommt als König der Welt. Das ist das späterhin Kommende. Und dann wird hier gesagt, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und das gibt es nicht im Islam. Man wird Muslime in Verlegenheit bringen, wenn man den prophetischen Test machen will. Da muss man es eben auf eine sehr gewinnende Art, muss man das sagen. Ja? Ja, eben hättet ihr nicht eine Liste mit 100 erfüllten Prophezeiungen. Ich würde euch eine geben aus der Bibel, mit 200 Prophezeiungen, zum Beispiel da im Buch Daniel. Oder könnt ihr auch eine haben mit 360 und so weiter. Eben damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und dann geht er noch weiter, ja, tut Gutes oder tut Böses, damit wir uns gegenseitig anblicken und miteinander es sehen. Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist Nichtigkeit. Ein Gräuel ist, wer euch erwählt. Diese Götterbilder der verschiedensten Religionen der Welt, in den Stammesreligionen, in Afrika, bei den Indianern, oder eben all diese Götterbilder im Hinduismus, im Buddhismus und so weiter, die können nicht mal etwas Gutes tun. Die können auch nichts Böses tun. Er sagt, tut doch etwas Gutes, tut etwas Böses. Nein, ich habe das gesehen, Indien, an den Festen. Ich war einmal gerade am Fest des Gottes Ganesh, das ist dieser Elefantengott. Der hat dicke Elefantenbeine, aber der kann nicht gehen. Den musste man transportieren auf den Autos. Ja? Überall hat man gesehen, wie diese Ganesh-Figuren, wie die transportiert wurden zu den wichtigen Dorfplätzen, um dort aufgestellt zu werden. Die konnte nicht mal selber dorthin wackeln. Und sie haben einen Mund und sie können nicht sprechen. Sie haben Augen und sie sehen gar nichts, wenn man vorbeiläuft. Man kann Grimassen machen und die reagieren nicht. Aber das wird ja auch gerade in Psalm 115 gesagt. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren, sie hören nicht. Sie haben einen Mund, sie können nicht sprechen. Sie sind eben nichts. Und das wird auch hier so deutlich gemacht. Tut etwas Gutes, tut etwas Böses. Sie können beides nicht. Und dann kommen wir zu Vers 25 bis 29. Da geht es jetzt wieder darum, um das Kommen der Medo-Perser. Von Osten und von Norden her. Das können die Götter der Heiden nicht ankündigen. Sie sind nichts, aber der Gott der Bibel hat es getan. Ich habe ihn von Norden her erweckt. Und er kam herbei. Von Sonnenaufgang her, den, der meinen Namen aus anruft. Nicht wahr? Wir haben das schon gehabt in Kapitel 41, Vers 2. Von Aufgang her, von Osten her. Da kamen die Perser, von Osten her. Aber die gingen natürlich nicht durch die gefährliche syrische Wüste. Wie man die Wüste nennt, zwischen Irak und Jordanien, um dann ins Land Israel zu kommen. Sondern die gingen über den fruchtbaren Halbmond drum hinauf in den Norden und dann von Norden her stießen sie runter. Dann kamen die Perser eben von Osten und von Norden. Also ich habe ihn von Norden her erweckt und er kam herbei, von Sonnenaufgang her, den, der meinen Namen anruft. Und er tritt auf Fürsten wie auf Lehm und wie ein Töpfer, welcher Ton zerknetet. Also die Perser haben eine Nation nach der anderen erobert. Wer hat es verkündet von Anbeginn, dass wir es wüssten? Und von ehedem, ja, dass wir sagen könnten, es ist recht. Ja, da war keiner, der es verkündete. Ja, keiner, der es hören ließ. Ja, keiner, der eure Worte gehört hätte. Als erster habe ich zu Zion gesagt, siehe, da ist es. Und Jerusalem will ich einen Freudenboten geben. Und ich sah hin, und da war niemand, und unter diesen war kein Bescheidgeber, dass ich sie hätte fragen können und sie mir Antwort gegeben hätten. Siehe, sie allesamt, Eitelkeit, Nichtigkeit sind ihre Machwerke, Wind und Leere ihre gegossenen Bilder. Die Perser haben ja auch bis über den Indus hinaus, bis nach Indien erobert. Aber wo sind die Texte der Hindus, die das Kommen der Perser angekündigt hätten? Wir haben es hier in Jesaja. Und wo haben wir die Texte in der babylonischen Religion oder in der kananitischen Religion und so weiter? Wo sind die Texte, die das Kommen der Medo-Perser angekündigt hätten? Nirgends. Aber da haben wir es. Sie sind eben alle nichts. Und schon kommen wir zu Kapitel 42. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht erheben, noch hören lassen seine Stimme auf der Straße. Hier geht es wieder um Gottes Knecht. Wir hatten ja schon in Kapitel 41, 8, du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe. Aber wenn wir jetzt Kapitel 42 lesen, dann wird dieser Knecht hier unterschieden vom Volk Israel. Das ist wie in Kapitel 52. Dort wird ja auch über den Knecht Gottes gesprochen und dann heißt es, dass der Knecht Gottes sterben wird für die Sünde meines Volkes. Da ist also der Knecht nicht das Volk Israel. Wir müssen also unterscheiden, es gibt Stellen, die sprechen über Israel als das Volk Gottes und dann gibt es Stellen, die sprechen über den Messias, den wahren Knecht Gottes. Denn wir werden noch sehen, Israel hat in der Vergangenheit als Knecht Gottes versagt. Und darum sendet Gott den wahren Knecht, den er hier nennt, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Der Jesus ist doch gekommen zu Johannes, den Täufer, hat sich taufen lassen. Und damit hat er sich eins gemacht mit allen, die ihre Schuld bekannt haben, um bereit zu sein, den Messias zu empfangen. Aber wenn man da von Weitem zugeschaut hätte, hätte man gedacht, eigenartig. Jesus von Nazareth lässt sich taufen. Ja, in dem Fall hat er, wie die anderen Leute, auch zuerst seine Sünden bekannt. Aber damit keiner auf die Idee kommen sollte, dass der Herr Jesus ein Sünder sei, heißt es in Matthäus 3, hat sich der Himmel geöffnet und eine Stimme kam aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott wollte gar klar machen, das ist der vollkommene, geliebte Sohn. Der von Jesaja 42, da kam der Geist dann auf den Herrn Jesus wie eine Taube. Eben hier wird gesagt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Nun, hier wird gesagt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Für Nationen steht hier natürlich das Wort Goyim. Das meint die nicht-jüdischen Völker. Hier war klar, also der Messias wird nicht nur für Israel kommen, sondern auch für die anderen Völker wird eine Mission haben. Vers 2 macht klar, er wird kein Revolutionär sein. Ich weiß, es gibt ja Leute, die, wenn sie fragt, was denkt ihr, wer war Jesus Christus? Dann sagen sie, ein guter Mensch oder ein Revolutionär. Ach, was ein Revolutionär. Hier wird gesagt, er wird nicht schreien und nicht erheben, noch hören lassen seine Stimme auf der Straße. Die Revolutionären, die Marxisten, die gehen in die Straße und was machen sie? Sie schreien. Das ist Revolution, ja? So war es doch auch 1917, da war doch die bürgerliche Februarrevolution ausgebrochen und dann kam Lenin. Als guter Schüler von Karl Marx aus der Schweiz, mit dem Zug ging er durch Deutschland, durch Kriegsgebiet und dann nach St. Petersburg, später Leningrad. Und er hat die Leute aufgepeitscht, um aus der bürgerlichen Revolution die marxistische Oktoberrevolution zu machen. Und wenn man die Filme sieht, wie das sind Leute, die schreien in den Straßen herum und wollen das Regime stürzen über ihnen. Aber von dem Messias wird gesagt, er wird nicht schreien und nicht erheben, noch hören lassen seine Stimme auf der Straße. Er macht keine Revolution. Und es geht nicht um die Römer irgendwie zu stürzen durch einen Aufstand. Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Der Herr Jesus wird auf schwache Menschen achten, wird hier gesagt. Ein Rohr, das geknickt ist. Es gibt manchmal Leute, wenn die ein geknicktes Rohr sehen, was machen sie? So. Und dann ist es ganz weg, ja? Aber der Herr Jesus geht mit Menschen, die so geknickt sind. Da ist immer noch eine Hoffnung, man könnte das aufrichten, das könnte wieder schön wachsen.